Jetzt geht die Kinderstunde unten los. Ich wünschen euch viel Gnade und Freude dabei. Wir haben gerade gesungen, völlig sein eigen, nichts suche ich mehr. Jesus, er stillet all mein Begehr, treu will ich dienen, ihm immer da, bis ich gelang zur oberen Schar. Eine sehr passende Strophe für das Buch, den Brief, den wir heute uns anschauen wollen, nämlich den zweiten Petrusbrief. Der zweite Petrusbrief. Und bevor wir den Inhalt durchgehen, ein paar Hinweise zu den Umständen, in denen es geschrieben wurde. Dieser Brief ist, wie auch der Name es nennt, ein Brief von Petrus. Gleich im ersten Vers nennt er sich Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi. Übrigens gibt es hier in einigen Handschriften, dass es heißt Simeon Petrus, also sozusagen eher die hebräische Schreibweise und eventuell ein Hinweis darauf, dass Petrus vielleicht sogar am Anfang eigentlich sein mit diesem hebräischen Wortlaut geschrieben hat, aber er nennt sich Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi. Knecht oder auch Sklave und Apostel Jesu Christi. Also er weiß, Jesus ist mein Herr, ich diene ihm völlig, ich gehöre ihm, aber ich bin auch von ihm gesandt. Ich habe von ihm eine Befugnis, einen Auftrag bekommen, in seinem Namen ein Zeugnis abzugeben von dem, wer er ist und was er getan hat. Eine sehr schöne Kombination, die vieles aussagt, auch über Petrus. Die Echtheit des zweiten Petrusbriefes wurde einige Zeit angezweifelt. Es hat mehrere Gründe, unter anderem ist es ein etwas feinerer Sprachstil als noch der erste Petrusbrief, und es gibt unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Manche sagen, vielleicht hat er einfach einen anderen Schreiber, der ein bisschen feineres Griechisch sprach. Es kann aber auch tatsächlich viel damit zu tun haben, mit dem Thema, mit dem Petrus hier umgehen muss. Und dass er hier in diesem zweiten Petrusbrief beweist, wie sehr er auch sich bewusst ist bei diesem ganzen Denken, gerade auch so einiger Irrlehrer, die hingekommen sind, dass er deren Formulierungen, deren Sprache, deren Weise, sich auszudrücken, durchaus kennt. Ein anderer Grund ist, dass gerade Petrus gerne genommen wurde für irgendwelche Schriften, die scheinbar in seinem Namen geschrieben wurden, aber es gar nicht waren. Es gibt dann irgendwelche Petrus-Akten und ein Petrus-Testament und sonst was. Und deswegen war man bei dem Namen irgendwie nochmal so besonders vorsichtig. Oh, ist das wirklich von ihm? Oder weil er so einen berühmten Namen hatte unter den Jüngern, war das natürlich auch gerne ein Name, der gebraucht wurde, dann später, in den späteren Jahrhunderten, um dann irgendwie eine falsche Schriften rauszugeben. Aber als dieser Brief als echt anerkannt wurde, war dann auch eine große Gewissheit, und es wurde nicht mit irgendwelchen anderen vermeintlichen Petrusbriefen oder sowas mehr verwechselt. Da war der Abstand so klar, dass hier ein apostolischer Inhalt ist, eine echte christliche Lehre, was all die anderen Schriften von einem sogenannten Petrus überhaupt nicht aufweisen konnten. Nun, an wen ist dieser Brief geschrieben? Es ist hier eine interessante Formulierung. Und zwar schreibt er nicht irgendwie an die und die Gemeinde oder in irgendwelche Region, sondern er schreibt denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben. Eine wunderbare Formulierung, spricht durchaus von einer Demut, ja, einen gleich kostbaren Glauben, wie wir empfangen. Er stellt sich auf eine Stufe mit diesen Christen, an die er schreibt. Wir finden aber einen wichtigen Hinweis in Kapitel 3, Vers 1. Hier schreibt Petrus nämlich, diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Wir finden also, es ist ein zweiter Brief. Und dann können wir nämlich zurückblättern und sehen, an wen ging denn der erste Brief. Und hier heißt es, Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes des Vaters und so weiter. Also ist es wahrscheinlich so, dass er diesen zweiten Brief an den gleichen Empfänger geschickt hat wie seinen ersten Brief. Also an eine Art Rundbrief. Deswegen wird es ja auch ein katholischer Brief genannt, nicht weil er was mit der römischen Kirche zu tun hat, sondern weil es ein allgemeiner Brief ist, ein Brief, der eben nicht nur an eine Gemeinde adressiert war, sondern an all die Christen in den Gegenden bestimmt war. Nun, wann wurde der Brief geschrieben? Wir finden einen Hinweis zu dem Zeitpunkt, weil Petrus auf seinen Tod hinweist. In Kapitel 1, Vers 14 schreibt er, da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Also, das Ablegen des Zeltes ist eine etwas schönere Formulierung für, ich werde bald sterben. Ja. Und er ist sich dessen bewusst. Und hier finden wir einen Hinweis auch darin, finden wir überhaupt im zweiten Petrusbrief viele biografische Hinweise. Also da, wo Petrus selbst sagt, hier, das habe ich erlebt mit Jesus und zeugt auch nochmal so sehr für seine Autorschaft. In Johannes 21, Vers 18 und 19, und darauf geht er hier ein, wenn es heißt, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. In Johannes 21, Vers 18 und 19 heißt es, dass Jesus zu Simon Petrus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Und Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, kommentiert dann und sagt, dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Und darauf verweist Petrus hier offensichtlich genau diese Ankündigung Jesu, die erfüllt sich. Er ist alt geworden und er ist gebunden worden und er weiß das Ablegen meines Zeltes, also dass ich aus diesem Leib herausgehe und die Seele erstmal gesammelt wird im Himmel. Das steht bald bevor. Deswegen ist es wahrscheinlich, dass Petrus aus Rom geschrieben hat, wie auch den ersten Brief, eventuell aber auch schon in Gefangenschaft. Es gibt unterschiedliche Datierungen, wann Petrus und auch Paulus unter Nero umgebracht wurden, hingerichtet wurden. Aber dieser Brief wird wahrscheinlich so zwischen 64 und 67 nach Christus geschrieben worden sein. In der Kirchengeschichte von Eusebius von Caesarea heißt es, Petrus hatte offenbar in Pontus, in Galatien, Bithynien, Kappadokien und Asien den Diaspora-Juden gepredigt. Schließlich kam er auch noch nach Rom und wurde seinem Wunsch entsprechend mit dem Kopfe nach unten gekreuzigt. Das ist sozusagen diese Tradition, die Eusebius weitergibt, dass, dass Petrus gekreuzigt wurde und auf seinem eigenen Wunsch hin das Kreuz umgedreht wurde. Und später gab es dann nochmal Erklärungen, dass er das aus Demut tat, weil er sich nicht für wert erachtete, auf die gleiche Weise zu sterben wie der Herr Jesus Christus. Das müssen wir alles mit ein bisschen Sorgfalt annehmen, aber relativ sicher ist wohl, dass er in Rom unter Nero hingerichtet wurde. Nun, was ist der Zweck dieses zweiten Petrusbriefes? Ein Grund, warum dieser Brief auch nicht so eine große Bedeutung erlangt hat, zum Beispiel auch nicht von den von so ganz frühen Kirchenvätern viel zitiert wurde, ist, dass dieser Brief eben auch ja viele einen großen Teil eine Beschreibung ist von Irrlehrern und so weiter und dass manches auch durchaus ein bisschen schwer zu verdauen ist, was hier beschrieben wird. Es ist nicht irgendwie so dieses ganz erhebende Gefühl, was man bekommt, wenn einige von euch das jetzt auch in den letzten Tagen nochmal durchgelesen haben, werdet ihr verstehen, was gemeint ist. Aber dennoch ist dieser Brief hat einen sehr, sehr wichtigen Zweck. Und zwar nicht nur damals, sondern auch für uns heute. Johannes Calvin, er schreibt, der Zweck des Briefes ist, zu zeigen, wer einmal den rechten Glauben an Christus bekannt habe, solle sich bis ans Ende im Einklang mit seiner Berufung halten. Also ein Aufruf zu einem Ausharren, ein Aufruf, das Glaubensleben wirklich in rechter Weise dran zu bleiben. Und das macht Petrus in einer dreifachen Hinsicht. Zum einen, das schreibt er selber, durch Erinnerung. In Kapitel 1, Vers 15 heißt es, ich werde aber darauf bedacht sein, dass ich euch nach meinem Abschied, dass ihr auch nach meinem Abschied jederzeit imstande seid, euch diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Und in Vers 13 vorher sagt er schon, ich halte es aber für recht, solange ich in diesem Zelt bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken. Also er will erinnern an das, was die Christen eigentlich schon wissen. Erinnern an das, was sie schon bereits gehört haben, worin sie gelehrt wurden, aber was man so leicht vergisst. Was man so leicht in all den Herausforderungen des Lebens irgendwie beiseite schiebt. Und in Vers 12 sagt er, deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst und in der bei euch vorhandenen Wahrheit gestärkt seid. Also dieses Erinnern, ja, ihr wisst es, ihr habt diese Wahrheit, das ist etwas, was ihr bereits angenommen habt. Aber ich will euch daran erinnern und ich will Sorge tragen, dass selbst wenn ich gestorben bin, euch diese Erinnerung nicht zu leicht genommen wird. Und dann, das hatten wir auch gerade schon kurz angedeutet, Aufweckung. Also nicht nur eine Art Erinnerung an Informationen, ja, so wie ich muss nochmal schnell für die Arbeit was lernen und versuche das alles schnell irgendwie mir ins Gehirn zu kloppen, sondern ein Aufwecken der Gesinnung heißt es hier. In Kapitel 3, Vers 1, diesen zweiten Brief schreibe ich euch bereits, in welchem beide ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Retters und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln. Also nicht nur eine Erinnerung, ja, habe ich gelernt, sondern diese Erinnerung, sie soll dazu sorgen, dass unsere Gesinnung, eine lautere Gesinnung, eine reine Gesinnung aufgeweckt wird und wir die Schriften des Alten Testaments und die apostolischen Schriften, also die Schriften des Neuen Testaments, gebrauchen, sodass unsere Gesinnung dadurch geweckt wird, dass wir wachsam sind, dass wir erkennen, wie wir leben sollen. Und ein dritter Zweck ist Vorwarnung. In Kapitel 3, Vers 17, also im vorletzten Vers, da schreibt er: Da ihr Geliebte es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Also er sagte am Anfang, ihr seid in der Wahrheit gefestigt. Und jetzt sagt er, ich warne euch aber vor, damit ihr nicht aus dieser Festigkeit, in der ihr steht, fallt. Also haben wir eine Erinnerung, ein Aufwecken der Gesinnung und eine Vorwarnung, so dass die Hörer nicht beunruhigt werden oder zu schnell aus ihrem festen Stand fortgerissen werden. Nun, was ist das Thema? Was ist das Hauptthema vom zweiten Petrusbrief? Und wenn man den so liest, einige von euch haben ihn gelesen, das was vielleicht am eindrücklichsten so im Kopf bleibt, ist, da ist eine lange Beschreibung über die Irrlehrer, was sie machen, was sie lehren, wie gefährlich sie sind, dass sie gerichtet werden. Gibt auch im dritten Kapitel vieles über die Wiederkunft des Herrn und die Spötter, die sagen, es gibt es nicht und so weiter und so fort. Aber das ist nicht das Hauptthema dieses Briefes, sondern das Hauptthema ist die Erkenntnis Jesu Christi. Und das wundert uns vielleicht ein wenig, weil man denkt, wo ist denn das hier das große Thema? Nun, dieses Thema umrahmt diesen zweiten Petrusbrief, und wir finden auch im ganzen Inhalt immer wieder Hinweise eben auf dieses Thema, was es mit diesem Thema zu tun hat. In Kapitel 1, Vers 2 heißt es, in dem Segensgruß: Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Und der letzte Vers, Kapitel 3, Vers 18: Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Den ganzen Brief schreibt Petrus, weil er sagt, ich möchte, dass ihr in der Erkenntnis Jesu Christi wachst. Und der Zweck, die Erinnerung, die Aufweckung der lauteren Gesinnung und die Vorwarnung, sie haben alle etwas zu tun mit der Erkenntnis Jesu Christi. Das, was diese Wahrheit, diese Festigkeit, diesen festen Stand in der Wahrheit bezwecken soll, ist ein Wachstum in der Erkenntnis von Jesus Christus. Wir können also sagen, die Erkenntnis, das Verständnis, das Wissen und Sehen von dem, wer Christus ist und was er tut und wie sein Ratschluss, der Heilsplan vollendet wird in Christus. Das ist eben gerade das, worum es Petrus geht. Und er klagt an, dass da, wo solche, die sich Christen nennen, plötzlich in einen sündigen Lebensstil verfallen oder fortgerissen werden von den durch irgendwelche Irrlehren, dann sind sie das Gegenteil. Sie sind blind und kurzsichtig. Ja, das heißt, sie haben Christus aus den Augen verloren, und plötzlich ist ihr ganzes Weltbild geht völlig zugrunde, und ihr ganzes Leben zeigt durch Unmoral, wie blind sie geworden sind, wie wenig sie diese Erkenntnis von Christus haben und die Schriften, die Weissagung des Alten Testaments, das Zeugnis der Apostel, wird als ein Licht verglichen, was uns hilft, inmitten von Dunkelheit doch das Richtige, das Wesentliche zu erkennen. Also es gibt diese Erkenntnis von Christus. Wie kann ich in der Erkenntnis von Christus wandeln und wachsen, inmitten einer dunklen, einer gefährlichen, einer feindlichen Welt? So wollen wir einmal uns die Gliederung anschauen. Ich habe diesen Brief in vier Hauptabschnitte unterteilt, Und zwar das erste Kapitel in zwei Teile und dann das zweite und das dritte Kapitel jeweils für sich. Die ersten 11 Verse sind die erste Überschrift, die göttliche Kraft zur Erkenntnis. Die göttliche Kraft zur Erkenntnis. 2. Petrus 1, die Verse 1 bis 11. Es beginnt im ersten Vers mit dem Gruß und in den ersten zwei Versen mit dem Gruß und Segen, eben diesen Segenswunsch, Christus zu erkennen. Und dann finden wir in Vers 3 und 4 die Quelle und Grundlage der Erkenntnis. Und diese beiden Verse sind vielleicht die wichtigsten Verse in diesem Brief. Sie zeigen wirklich, worauf alles, was Petrus nun darlegt, worauf alles aufbaut. Er schreibt hier, da seine göttliche Kraft, er spricht hier von Christus, den wir erkennen sollen, ja, in dem Segen, in Vers 2, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Und zugegeben, diese beiden Verse, das erreicht solche geistlichen Höhen, dass man manchmal ein bisschen stoppt, was meint Petrus hier eigentlich alles? Aber er sagt, Gott hat uns alles geschenkt. Eine göttliche Kraft hat uns das geschenkt, was wir brauchen zum Leben, also ein Leben als Christ, und zur Gottseligkeit oder Gottesfurcht. Das heißt, eine gute Verehrung, wie wir ihn in diesem Leben in rechter Weise verehren sollen. Und zwar durch die Erkenntnis von Jesus, wer Jesus ist und was er getan hat. Und er hat uns berufen, er hat uns bestimmt, er hat uns beauftragt und wirksam in seine Gegenwart gerufen durch der, wer er ist, seine Herrlichkeit und durch das, was er getan hat, seine Tugend. Und wir haben die größten Verheißungen. Das heißt, Versprechen, was Gott noch tun wird, auch in Zukunft, dass er nicht von uns ablassen wird, dass er die Seinen bis hin in die Ewigkeit tragen wird, in das Reich der Herrlichkeit, also damit wir Teilhaber der göttlichen Natur werden. Natürlich nicht, dass wir vergöttlicht werden, aber dass wir teilhaben an dem, was zu Gottes Herrlichkeit gehört. Dass wir teilhaben an dem, dass wir so mit Christus verbunden sind, dass all das, was er in seiner göttlichen Natur erworben hat, uns gehören soll. Und wir seine Herrlichkeit sehen sollen und seine Herrlichkeit genießen sollen. Und dass wir diesem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Also auch eine praktische Heiligung und eine Rettung vor dem kommenden Gericht. Und er sagt, all das wurzelt in dem, was Gott in uns tut. Und dann in Versen 5 bis 9 die Fruchtbarkeit dieser Erkenntnis. Da gibt es diese bekannte Reihe, ja, dass zu dem Glauben auch Tugend kommen soll und Erkenntnis, Enthaltsamkeit, Ausharren, Gottseligkeit, Bruderliebe und schließlich die Liebe. Das heißt, diese Kraft Gottes, sie äußert sich nun in einem veränderten Leben. Diese Erkenntnis von Christus, die trägt eine Frucht in unserem Leben. Nicht als Bedingung für unsere Errettung, sondern als Beleg und Beweis und Kennzeichen unserer Errettung, dieser Erkenntnis, wer Jesus ist. In Vers 8 heißt es, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, hier ist ein Wachstum an Erkenntnis, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Das heißt, wenn wir ein geheiligtes Leben führen, geht es darum, dass wir Christus immer mehr erkennen. Dass wir gerade in der Erkenntnis, wer Jesus ist und was er getan hat, wir wachsen darin, indem wir auch ein Leben führen, das dem Herrn wohlgefällt. Und wenn das aber nicht der Fall ist, dann geht es hier nicht darum, wer gerettet wird und wer nicht, sondern wie fruchtbar unser Leben ist und wie gut wir erkennen, wer Christus ist, was für eine Priorität er in unserem Leben einnimmt. In Vers 10 und 11 geht es dann zu einem Aufruf zur fleißigen Festigung dieser Erkenntnis. Ja, und das ist eben dieser große Wunsch, den Petrus hat. Er möchte, dass die Christen wirklich fest und beständig werden, was es heißt, dass sie zu Christus gehören. Der zweite Hauptpunkt ist in den Versen 12 bis 21 vom ersten Kapitel das göttliche Zeugnis zur Erkenntnis. Also wir haben die göttliche Kraft zur Erkenntnis. Gott wirkt das in uns und es äußert sich praktisch in unserem Leben. Und so wachsen wir in der Erkenntnis. Und jetzt gibt es den zweiten Punkt, das göttliche Zeugnis zur Erkenntnis. Er schreibt in den Versen 12 bis 15 die Notwendigkeit zur Erinnerung, weil sein Tod ja naht. Wir haben es gerade schon gelesen. Und dann die Verse 16 bis 18, die zuverlässigen Augenzeugenbericht vom Berg der Verklärung. Petrus schreibt hier, er war einer von drei Jüngern, die mit auf den Berg der Verklärung gehen durften. Und da sahen sie Christus, wie er mit Mose und mit Elia redete und er leuchtete wie die Sonne und man sah etwas von einer Herrlichkeit, die sie vorher so mit bloßen Augen nicht sehen konnten. Und Petrus ist nun wichtig zu sagen, das sind keine ausgedachten Unterhaltungsgeschichten, die wir hier weitergeben. Vermutlich gab es solche Aussagen unter den Irrlehrern, ja, ach ja, diese Geschichten da von den Aposteln, das hat sich doch alles nicht so zugetragen. Genau solche Spötter wie auch heute, ja, selbst in den theologischen Seminaren, manchmal gerade dort, die all solche Geschichten als Märchengeschichten abtun. Und Petrus sagt, nee, wir sind nicht irgendwelchen Fabeln gefolgt. Das, was wir mit unseren Augen gesehen haben, das bezeugen wir. Und er sagt, wir waren Augenzeugen seiner herrlichen Größe. Dann heißt es in Vers 17, denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und worum geht es Petrus, wenn er hier diesen Bericht schreibt? Und er sagt nicht nur, ja, ich bin wirklich Petrus, der das jetzt hier aufschreibt. Es geht ihm inhaltlich darum, unser Zeugnis ist, wer Christus ist. Und Gott selbst hat Zeugnis gegeben, wer Christus ist. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf ihn müssen wir schauen. Ihn müssen wir erkennen. In dieser Erkenntnis, wer Christus ist, müssen wir wachsen. Und das ist das Zeugnis der Apostel. Das ist das, wozu sie gerufen wurden. Er ist Gott, der Mensch geworden ist. Und er ist gestorben für uns und er ist auferstanden. Und wir sind Zeugen davon. Und jetzt rufen wir auf zur Buße und zum Glauben. Und hier finden wir diesen Hinweis auf die Macht in dieser Begebenheit auf dem Berg der Verklärung lernte Petrus und Jakobus und Johannes, die mit ihm auf dem Berg waren, sie lernten etwas von seiner vorhandenen Macht, von dieser Herrlichkeit, die er hat, aber auch von der zukünftigen Ankunft in Herrlichkeit. Jesus sagt kurz vorher, dass noch es einige gibt, die aus diesem Geschlecht, die nicht sterben werden, bevor sie etwas von dieser Ankunft des Herrn gesehen haben. Und das ist tatsächlich hier diese Begebenheit auf dem Berg der Verklärung. Es war wie eine Art Vorschau, wie eine Art Hinweis darauf, wie es sein wird, wenn Christus in Herrlichkeit wiederkommen wird und nicht mehr in Schwachheit gekleidet ist, sondern mit allem Ruhm und mit aller Ehre und Würde und Macht. Und das ist nun Petrus wichtig, weil er sagt, das ist ein Hinweis, wer Christus ist und auch, was er tun wird, wie er kommen wird in Herrlichkeit, was ihr Lehrer in der Zeit angezweifelt haben. Und dann in Vers 19 bis 21 geht er von dem apostolischen Zeugnis noch hin auf das prophetische Wort, das feste prophetische Wort. Die biblischen Weissagungen aus dem Alten Testament, sie bestätigten bereits die Macht und die Ankunft Jesu Christi. Also auch die Propheten aus dem Alten Testament, sie weisen schon auf Christus hin. Und diese Weissagungen sind zuverlässig, weil sie auch nicht einfach irgendwie nur aus dem Willen des Menschen entstanden sind, sondern direkt von dem Geist Gottes bewirkt sind. Dann kommen wir zum dritten Hauptpunkt. Warnung vor Unkenntnis des Gerichts Gottes. Das ist das zweite Kapitel, Verse 1 bis 22. Warnung vor Unkenntnis des Gerichts Gottes. Wir haben gesagt, es geht in diesem Brief um die Erkenntnis von Jesus Christus. Und tatsächlich hier im zweiten Kapitel geht es darum, diese Irrlehrer, sie glauben nicht, dass Christus wiederkommen wird, um die Welt zu richten. Und das ist ein großer Faktor der Unkenntnis von Christus, wenn man denkt, wird niemand richten, kümmert niemanden, wie ich lebe. Offenbar haben einige Christen auch begonnen zu zweifeln, ob Gott diese Irrlehrer zur Rechenschaft ziehen würde. Und vermutlich behaupteten die Irrlehrer selbst, dass Gott sie niemals richten würde. Aber zur wahren Erkenntnis Christi gehört auch die Kenntnis des kommenden Gerichts. Und zwar, weil Erkenntnis Christi nicht nur eine Information ist, sondern das, was unser Leben verändert. Wie wir es in dem ersten Teil, im ersten Kapitel erfahren haben. Und jetzt beschreibt er, was für eine gefährliche Wirkung die Irrlehrer haben. In den ersten drei Versen vergleicht sie mit dem alttestamentlichen falschen Propheten, die das Volk Israel in die Irre geführt haben. Und er listet vier Dinge auf, die so gefährlich sind bei diesen Irrlehrern. Sie bringen Parteiungen, das heißt, sie spalten Gemeinden. Sie führen zur Ausschweifung, das bedeutet, sie verlocken andere, dass sie in einem unmoralischen Leben, ein unmoralisches Leben führen, dass sie vergnügungssüchtig werden oder irgendwie ein falsches Maß halten. Das Evangelium wird verlästert. Also die so leben, einen sündigen Lebensstil haben oder so streitsüchtig sind, und dann gucken andere von außen und sagen, schaut mal, die Christen sind auch nicht besser als die anderen. Das Evangelium wird verlästert und sie täuschen mit betrügerischen Worten aus Habsucht. Sie haben sie wissen, ich kann Menschen manipulieren, das wird mir selber zum Reichtum gelangen und sie täuschen andere Personen und fangen sie so. Und dann beschreibt er in den Versen 3 bis 9 das sichere Gericht der Irrlehrer. Hier nimmt er Beispiele des kommenden Gerichts aus dem Alten Testament. Also da gibt es diese Irrlehrer, die sagen, Gott wird nicht richten. Und dann sagt er, es gab sündige Engel. Das beschreibt hier wahrscheinlich den Fall Satans, der mit seinen Engeln in Sünde gefallen ist, ihren Bereich verlassen haben, den Gott ihnen zugewiesen hat. Und er sagt, diese werden aufbewahrt in dem Abgrund und warten nur noch auf das Gericht. Und die alte Welt, sie wurde gerichtet durch die Sintflut in den Tagen Noahs. Und Sodom und Gomorra wurden zerstört. Und diese Aussage, die da mitschwingt, ist, denkt ihr, die haben das Gericht erwartet? Denkt ihr, die haben nicht genauso gedacht, Gott wird nicht richten? Und dann erinnert er aber auch an Noah und an Lot. Sie wurden gerettet, auch durch dieses Gericht hindurch. Und dann kommt, heißt es in Vers 9, der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Und dann führt er in den Versen 10 bis 22 all das verderbliche Auftreten der Irrlehrer auf. Sie sind Lästerer, unrein, ausschweifende Betrüger, Ehebrecher, Habgierige, Verführer und Prahler. Petrus vergleicht sie mit unvernünftigen Tieren, mit verfluchten Kindern, mit wasserlosen Brunnen, vom Sturm getriebenen Nebel, Sklaven des Verderbens, einem Hund, der zu seinem Erbrochenen zurückkehrt und einer gewaschenen Sau, die sich wieder in Kot wälzt. So ist das Wesen und das Leben dieser Irrlehrer. Und Petrus, er beschreibt es so klar und so deutlich, um aufzuzeigen, schaut, sie haben keine Erkenntnis von Christus, der kommen wird zum Gericht. Sie haben kein Verständnis, sie haben keine Erkenntnis und deswegen ist ihr Leben so unmoralisch. Gerade in den letzten drei Versen, in Versen 20 bis 22, zeigt er, dass es sich bei den Irrlehrern um Menschen handelt, die Teil der christlichen Gemeinden waren. Die behaupteten, Jesus Christus zu erkennen, und die behaupteten, den Weg der Gerechtigkeit zu gehen. Eventuell bezogen sie sich sogar auf die Schriften von Paulus, von der Freiheit, von der er schreibt, obwohl sie durch ihr Leben bewiesen haben, wie verdorben und gottlos sie sind. Im dritten Kapitel heißt es ja, dass sie die Schriften von Paulus verdrehen zu ihrem eigenen Verderben. Und Petrus zeigt an, ihr Gericht ist sicher. Sie nennen sich Christen. Sie sagen sogar, dass sie Jesus erkennen, aber ihr ganzes Leben zeigt, dass sie überhaupt nicht verstanden haben, dass Jesus Christus auch Richter ist und dass ihr Leben ein Zeugnis von ihrer Unkenntnis gibt. Und das letzte, der letzte Hauptpunkt und damit auch das dritte Kapitel, Warnung vor Unkenntnis der Zeit Gottes. In den ersten zwei Versen beschreibt er nochmal den Grund für sein Schreiben, dass er diese lautere Gesinnung aufwecken will. Und dann entgegnet er in den Versen 3 bis 10 den Spöttern. Er fängt hier an mit einem Zitat dieser Irrlehrer in Vers 4. Wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter, jüdische Vorfahren sind hier gemeint, ja, also nicht die Gemeindeväter oder die Apostel, wie manche das auslegen, sondern hier geht es um die jüdischen Vorfahren. Seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Jesus kommt nicht wieder. Diese Verheißung, dass es einen Himmel gibt und dass es eine Hölle gibt und es einen ewigen Unterschied macht, wie wir nun hier in diesem Leben leben und an wen wir glauben, das wird hier verlästert. Oh, diese Erde, da ändert sich überhaupt nichts. Die besteht schon Jahrhunderten, Jahrtausenden und das wird einfach immer so weitergehen. Ziemlich modern, diese Ansicht, oder nicht? Ziemlich präsent bis heute. Und Petrus, er gibt zwei Gegenargumente. Das eine ist das Argument des plötzlichen Flutgerichts in Kapitel 3, Vers 5 bis 7. Er erklärt Petrus, also früher hat Gott die Welt durch Wasser gerichtet, obwohl er sogar auch die ganze Welt durch Wasser aufgebaut hat und Wasser ein Teil seiner Schöpfung war, hat er die ganze Welt dann durch ein Flutgericht plötzlich gerichtet. Und diese zweite Welt, also diese Welt nach der Sintflut, die wird er richten durch Feuer. Und alles, sowohl damals wie heute, es ist alles allein abhängig von der Macht seines Wortes. Er erhält die Welt, genauso vor der Sintflut wie jetzt nach der Sintflut. Und es braucht nur ein Wort von ihm. Und er wird die Welt richten. Das heißt, wir können nicht einfach nur darauf schauen, naja, hat sich nichts verändert. Es ist nicht einfach so irgendwie ein jahrtausendelanger Prozess, sondern Gottes Wort. Er erhält die ganze Schöpfung, die Macht seines Wortes. Und wenn er beschließt, zu richten, oh, dann kommt ein plötzliches Gericht. Die Sintflut ist ein Hinweis darauf. Und das zweite Argument ist das Argument des göttlichen Zeitplans. Kapitel 3, Vers 8 bis 10. Was für uns wie eine Verzögerung aussieht. Ja, Gott hat versprochen, dass Christus wiederkommen wird, aber es ist schon seit Jahrtausenden nichts geschehen. Nun, was für uns eine Verzögerung scheint, ist keine Verzögerung bei Gott. Denn 1000 Jahre sind wie ein Tag bei ihm. Ja, zitiert Petrus ein bisschen frei aus Psalm 90. Und es geht um die Rettung der Erwählten. Der Grund, warum er abwartet, warum er geduldig ist, nicht, er verspätet sich nicht, sondern der Grund, warum er diese Zeitspanne erwählt hat, ist die Rettung der Erwählten. Aber dann wird er kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und das entspricht auch der Lehre von Jesus, zum Beispiel in Matthäus 24, der Ölbergrede, oder Markus 13, auch in Apostelgeschichte 1. Also Jesus wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Ja, und es ist nicht unsere Aufgabe, hier irgendwelche Zeitberechnungen zu erstellen, aber auch nicht zu sagen, oh, jetzt kann es eh nicht mehr passieren, ist schon viel zu lange her. Das hat sich eh alles verspätet. Nein, Gottes Zeitplan ist ein anderer als unserer. Aber plötzlich wird das Gericht kommen. Und Christus wird wiederkommen und diese Erde durch Feuer richten. Und dann in den letzten Versen, in Versen 11 bis 18, die Erwartung des Tages Gottes. Ein Aufruf zur Heiligung in Erwartung dieser Wiederkunft. Wenn wir all das wissen, dass Christus richten wird, dass er aber auch wiederkommen wird, dass er diese Erde erneuern wird, dann sollte das umso mehr ein Grund sein, dass wir in Reinheit, in Heiligung leben wollen, ihn erwarten. Und er schenkt hier einen Ausblick auf die kommende Herrlichkeit. Kapitel 3, Vers 13. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung. Das ist diese kostbare Verheißung, die so wichtig ist für die Erkenntnis von Jesus Christus. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Christus, der Gerechte, er wird kommen als ein König, er wird sein Reich der Herrlichkeit auf diese Erde bringen, er wird alles verwandeln und einen erneuerten Himmel und eine erneuerte Erde uns bereiten. Und keine Sünde, kein Betrug, keine Lüge wird mehr da sein, sondern vollkommene Gerechtigkeit. Und dann empfiehlt Petrus noch die Briefe von Paulus. Er sagt, ja, sind nicht ganz leicht zu lesen, aber ihm ist eine besondere Weisheit gegeben. Er hat auch eine besondere Gabe, die uns hilft in der Erkenntnis von Christus. Und so ruft er noch am Ende auf zum Wachstum in der Erkenntnis Christi. Ein kostbarer Brief, und wir wollen uns noch kurz die Fragen stellen, was lehrt es über Christus und was lehrt es über die Rettung? Was lehrt es über Christus? In Kapitel 1, Vers 16 heißt es, denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan. Die Macht und die Ankunft. Und das ist tatsächlich etwas, was in diesem zweiten Petrusbrief so wichtig ist, was er so deutlich machen will, was wir über Christus erkennen sollen. Wir sollen seine Macht erkennen. Das heißt, die mächtige Göttlichkeit. Jesus wird Gott und Retter und Herr genannt. Hier heißt es ja in Vers 2, in Vers 1, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Jetzt sagen einige, gut, wenn Gott einfach nur so für sich steht, ist es oftmals der Vater und es könnte jetzt quasi diese Zufügung sein. Allerdings ist es hier wahrscheinlich tatsächlich gemeint, dass Petrus sagt, Jesus ist sowohl Gott als auch unser Retter, denn er gebraucht hier eine ganz ähnliche Formulierung im letzten Vers, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Und hier ist deutlich, dass beide Titel auf Jesus gemünzt sind. Ja? Also hier heißt es Gottes und Retters und dann in Vers 2, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. In Vers 3, direkt in den Bezug darauf, seine, also Jesu, göttliche Kraft hat uns all das geschenkt. In Kapitel 1, Vers 11, das ewige Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. In Vers 16, weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Also auf diesem Berg der Verklärung, da haben sie einen Einblick bekommen, dass Christus so viel mehr ist als ein Mensch, dass er dieser verherrlichte Gottmensch ist und in dieser Weise auch wiederkommen wird und die Stimme der erhabenen Herrlichkeit, also von Gott dem Vater kam, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Worum es Petrus hier geht in diesem Brief ist, er kennt die göttliche Macht, die mächtige Gottheit Jesu. Das verändert alles. Wir folgen nicht einfach irgendeinen weisen Lehrer. Wir folgen Gott, der Mensch geworden ist. Und die zweite Sache, die ihm so wichtig ist, über Christus zu wissen, ist die sichere Wiederkunft. Also die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Er kommt wieder. Petrus betrachtete die letzten Tage nicht als etwas, das irgendwie so in ferner Zukunft liegt, sondern als etwas, das die Gemeinde gegenwärtig erlebt, bis Christus wiederkommt. Wir finden das schon in 1. Petrus 1, Vers 20. Er ist zwar im Voraus, vor Grundlegung der Welt erkannt, hier spricht er auch über Jesus, aber am Ende der Zeiten offenbart worden, um euretwillen. Also Jesus ist offenbart worden, am Ende der Zeiten, und zwar sagt er, das ist jetzt geschehen, davon sind wir Zeugen. Diese Endzeit, diese letzten Tage sind das, was Petrus den Gemeinden sagt, das ist jetzt gerade, und zwar bis er wiederkommt. Für Petrus ist der Begriff die letzten Tage also nicht so sehr ein Verweis auf die Quantität der Zeit, wie viele Jahre sind mit den letzten Tagen gemeint oder sowas, sondern auf die Qualität der Zeit. Der Ausdruck bezieht sich auf die Art von Zeit, in der sich die Gemeinde befindet. Eine Zeit, in der das zweite Kommen das nächste große eschatologische Ereignis ist. Es kommt quasi nichts mehr dazwischen. Das ist nur noch das Letzte, was aussteht, nämlich diese kostbare Verheißung des neuen Himmels und der neuen Erde und diese Verheißung, die Christus erfüllen wird für alle, die ihn kennen. Und das geht einher mit dem Gericht. Gott wird richten. Und wir lesen im Johannesevangelium, er hat das ganze Gericht dem Sohn übertragen. Ja, Christus wird richten. Er wird kommen zum Gericht. Und es gehört zur richtigen Erkenntnis von Christus, dass wir verstehen, er ist jetzt wirksam in uns durch seine göttliche Kraft, aber er wird auch wahrhaftig wiederkommen und er wird richten und er wird die ganze Welt erneuern und diese Wiederkunft ist sicher. Er verzögert sich nicht, er verspätet sich nicht, sondern es wird plötzlich kommen. Wir müssen und können das nicht berechnen wie ein Dieb in der Nacht. Und allein auf das Geheiß Gottes hin, auf sein Wort hin. Und das verändert unsere Weise, wie wir leben. Was lehrt dieser Brief über die Rettung? Nun einmal die Grundlage unserer Rettung ist die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesu Christi. Gleich in Vers 1. Die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters, Jesus Christus. Seine Gerechtigkeit, das, was er für uns, stellvertretend für uns erworben hat. Das ist die Grundlage unserer Rettung. Und dann heißt es in Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Das heißt, durch der, wer er ist, seine Herrlichkeit, er ist Gott, der Mensch geworden ist, und was er getan hat, seine Tugend, also sein Gehorsam, seine erfüllte Gerechtigkeit. Das ist die Grundlage für unsere Rettung. Nun, das ist ganz besonders wichtig, weil gerade 2. Petrus gerne genommen wird, um zu zeigen, naja, es fängt zwar mit Glauben an, aber wir müssen unsere Rettung doch eigentlich noch dann durch unsere eigene Tugend, durch unsere eigene Gerechtigkeit, durch unsere eigenen Werke festmachen. Sonst können wir halt ganz schnell unser Heil wieder verlieren. Deswegen ist es wichtig, nicht nur zu sehen, die Grundlage ist die Gerechtigkeit, Person und Wirken Christi, sondern was erfahren wir hier über den Empfang der Rettung? Wir finden hier diese bekannte Reihe, eben deshalb, Vers 5, eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit und so weiter und so fort. Und dann heißt es in Vers 8, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Dann heißt es in Vers 11, denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Nun, es gibt nur einige, die lesen das und sagen, okay, ja, also nur wenn das vorhanden ist, dann wird mir Eingang gewährt in das Reich. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann bin ich fruchtleer, also habe ich mein Heil verloren. Und jetzt muss ich so sehr auf mich selbst schauen, auf mein Leben. Ist das auch alles vorhanden? Kann ich auch alles da überall einen Haken machen, damit ich mir meines Heils gewiss sein kann? Aber das ist nicht das, was Petrus hier sagt. Denn wenn er sagt, so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich, dann ist der Unterschied nicht, die einen, die in das Himmelreich kommen und die anderen in die Hölle, sondern der Gegensatz ist, wie Paulus es beschreibt in 1. Korinther 3, Vers 15, wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch wie durchs Feuer. Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der dessen Haus gebrannt hat? All sein Hab und Gut ist ein Raub des Feuers geworden. Er selbst, er kommt heraus, alles, Kleidung ist abgebrannt, seine Haare sind abgebrannt, seine Haut ist voll mit voll von Wunden. Aber er hat gerade so überlebt. Und Petrus sagt, wenn ihr wachst in der Erkenntnis von Christus, dann werdet ihr im Hinblick auf diese Erkenntnis, werdet ihr nicht fruchtleer sein, wenn ihr in Heiligung wandelt. Ihr werdet wachsen darin, was es heißt, Gemeinschaft mit Christus zu haben. Und das wird in eurem Leben etwas hervorbringen, was Bestand hat. Und so wird der Eingang in das ewige Reich euch reichlich gewährt werden. Das heißt, mit einer besonderen Freude, mit einer besonderen Fruchtbarkeit, mit dem, was Bestand hat und nicht nur so wie durchs Feuer hindurch. Und hier heißt es auch, der, bei dem das nicht vorhanden ist, keine Heiligung und so weiter und so fort, der ist blind und kurzsichtig, also hier in Bezug auf die Erkenntnis von Christus, und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Das heißt, ja, er hat die Reinigung seiner Sünden erfahren, aber Er fängt an, daran zu zweifeln. Er verliert an Heilsgewissheit, weil er diese Wirksamkeit Christi in seinem Leben nicht in gleicher Weise erfährt, als der wirklich wächst in der Erkenntnis von dem, wer Christus ist und was er tut und wie er unser Leben verändert. Petrus sagt aber eindeutig, die Rettung ist ein Geschenk göttlicher Gnade. Gleich in Vers 1. Denen, die einen gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben. Nicht erkauft haben, nicht erwirkt haben, nicht sich verdient haben, empfangen haben. Es ist ein Geschenk. Und zwar durch die Berufung von Jesus in Vers 3. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Nicht durch unsere Herrlichkeit, nicht durch unsere Tugend wurden wir berufen, sondern durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend hat er uns wirksam berufen zu sich, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm und wir haben Teil an seiner göttlichen Natur, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. Er schenkt uns Versprechen, was er wirken wird, was er vollenden wird, was er ausführen wird, damit ihr durch sie, also durch diese Verheißungen, die Jesus uns gibt, Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Also Christus wird dieses Bild in Heiligkeit und Gerechtigkeit und Erkenntnis in uns wieder herstellen. Er verändert uns, er formt uns. Und wir werden endlich das ewige Leben und die Herrlichkeit erfahren, die er für uns bestimmt hat. So, dass wir vollkommene Glückseligkeit, vollkommene Heiligkeit erfahren werden. Und diese kostbare Verheißung, sie wird uns durch den Glauben gegeben. Und sie hat eine Konsequenz. Und das gehört auch noch zu der Rettung. Der wirklich Christus erkannt hat und diese kostbaren Verheißungen im Glauben empfangen hat, als reine Gnade, das zeigt sich in der Konsequenz durch Heiligung. Nämlich diese innere Erneuerung durch göttliche Kraft, nicht durch meine eigene Willenskraft, sondern Gottes Kraft wirkt in uns. Und er hat uns alles gegeben, was wir zum Leben und zur Gottesfurcht brauchen, durch diese Erkenntnis. Er wirkt in uns. Und das wiederum festigt unsere Berufung und Erwählung. Und das ist so schön, hier in Vers 10 heißt es, darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Das heißt, durch ein geheiligtes Leben werden wir nicht berufen oder werden nicht erwählt, aber es zeigt, oh, Gott hat uns wirklich erwählt und er hat uns wirksam berufen in dieser Zeit, denn seine göttliche Kraft ist in uns wirksam. Und das stärkt mich nun in dieser Wahrheit und in der Erkenntnis Christi festzustehen, selbst bei all den Irrlehrern und all dieser dunklen Zeit, die um mich herum ist, dass ich trotzdem beständig vorangehen kann. Wir wachsen in Gnade und Frieden. Kapitel 1, Vers 2. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Die Konsequenz ist, ich wachse an diesen kostbaren Dingen, was es heißt, Frieden mit Gott zu haben. Und ich wachse in der Erkenntnis, dass alles an seiner Gnade, von seiner Gnade abhängig ist, nicht von meiner Tugend. Und es bringt diese Verbindung von Heiligung und Herrlichkeit. Wir sind dem Verderben und der Begierde der Welt entflohen. Das heißt, in dieser Zeit vor den Befleckungen der weltlichen Begierden, die so viele dann zu den Irrlehrern treiben und die auch die Irrlehrer selber antreibt, diese sündige Unmoral, aber gleichzeitig auch in Zukunft, wir sind gerettet vor dem Verderben des Gerichts bei der Wiederkunft Christi und wir werden vollkommene Heiligkeit und vollkommene Herrlichkeit erfahren. Gott wird diese gefallene, von der Sünde verfluchte Welt umgestalten. Er wird seinem Volk einen neuen, unvergänglichen Körper geben. Und wir werden für immer bei Christus wohnen und ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Wir werden ihn erkennen in vollkommener Fülle. Wir erwarten aber nach deiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist die Verheißung, auf die wir in diesen letzten Tagen warten. Und ich möchte noch auf zwei kurze Themen eingehen, die in 2. Petrus eine besondere Rolle spielen oder ein besonderes Gewicht tragen, warum dieser Brief auch uns, für uns so wichtig ist. Zum einen die Inspirationslehre. Wir finden hier am Ende von dem ersten Kapitel, dass es hier heißt: Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben von Heiligem Geist. Der bekannteste Vers vielleicht zur Inspirationslehre ist in 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben oder alle Schrift ist Gott gehaucht. Und hier geht es aber mehr um das Resultat der Inspiration, also dass die ganze Bibel eben ein von Gott eingegebenes Wort ist und die Nützlichkeit. In 2. Petrus finden wir aber hier eine etwas klarere Beschreibung des Vorgangs der Inspiration, nämlich, dass es nicht aus dem Willen eines Menschen hervorgebracht wurde, wörtlich nicht aus dem Willen eines Menschen getragen, also die Kraft, das vorzubringen, diese Weissagung, war nicht von einem Menschen, sondern getragen, wörtlich getragen vom Heiligen Geist. Das, was hier heißt, getrieben vom Heiligen Geist, hier liegt das Wort tragen zugrunde. Das bedeutet so viel wie, der Heilige Geist hat Menschen aufgehoben, bewegt und abgesetzt nach seiner Kraft und Macht. Nun, wir wissen, er hat die Menschen gebraucht, auch mit ihren Unterschieden vom Schreibstil und wie Petrus selber sagt, ja, also Paulus schreibt ein bisschen komplizierter als ich, ja. Aber dennoch, keine Weissagung ist einfach so aus dem Willen des Menschen hervorgegangen, sondern der Heilige Geist hat die ganze Person beansprucht und getragen. Nicht nur irgendwie ein bisschen Anschubs gegeben, ein bisschen ein paar gute Gedanken vielleicht so als Ermutigung gegeben und dann gesagt, so jetzt bring das mal voran, sondern das Ganze wurde getragen, völlig sicher von dem Heiligen Geist. Und dann heißt es, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Diese Verse sind ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber ich glaube, unter dem Tag, der anbricht, und der Morgenstern, der aufgeht, ist wahrscheinlich eine vollere, klarere, deutlichere Erkenntnis von Christus und der Geheimnisse des Evangeliums zu verstehen. Und dies bezieht sich dann auf die besonderen, auf die Prophezeiungen auch des Alten Testaments, dass Petrus sagt, wenn ihr verstanden habt, das apostolische Zeugnis, dann geht zurück zu den alttestamentlichen Weissagen und erkennt in noch einem volleren Maße, wie die ganze Schrift auf Christus weist. Und das ist ein Licht, das euch bringt. Manche sagen auch, das ist dieser Tag, der anbricht, ist dann die Wiederkunft Christi, wo es auch gute Argumente gibt, aber es ist interessant, gerade dieser der Morgenstern, der in euren Herzen aufgeht. Also diese vollere Erkenntnis, wer Christus ist und dass das durch das inspirierte Wort sowohl im Alten als auch im Neuen Testament in uns vorgebracht werden soll. Es wird also angedeutet, dass sie dem Licht der alttestamentlichen Prophezeiung Beachtung schenken sollen, bis sie dadurch zu einer größeren Erkenntnis und einem besseren Verständnis der Offenbarung des Evangeliums geführt würden. Sozusagen Wir erkennen, wir wachsen in der Erkenntnis Christi, wenn wir die Heilsgeschichte verstehen. Wenn wir sehen, wie sich alles in Christus erfüllt. Und dazu gehört auch, dass die Briefe von Paulus, dem Apostel, in einer Kategorie mit den alttestamentlichen Schriften gesetzt werden. Also auch die Schriften, die Briefe der Apostel sind inspiriertes Wort Gottes. Wie auch in allen Briefen, Kapitel 3, Vers 16, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet, in diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Ja, also gehört zur gleichen Kategorie, die Briefe von Paulus, wie auch die übrigen Schriften. Genau, vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis, ob man das Heil verlieren kann. Es gibt diesen etwas schwierigen Vers in Kapitel 2, Vers 1, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die Verderben bringende Parteiungen heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Die ziehen sich selbst schnelles Verderben zu. Jetzt gibt es einige, die sagen, okay, also waren es Christen, sie wurden durch das Blut Christi erkauft, freigekauft von ihren Sünden und jetzt verleugnen sie ihn aber und werden dann doch gerichtet. Also kann man doch vielleicht das Heil verlieren. Aber am Ende dieses Kapitels zeigt sich, was Petrus meint. Denn es heißt in Kapitel 2, Vers 20, denn wenn sie den Befleckungen der Welt, hier spricht er über die Irrlehrer, durch die Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus entflohen sind, aber wieder in diese verwickelt und überwältigt werden, so ist für sie das Letzte schlimmer geworden als das Erste. Denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als sich, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder abzuwenden von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Es ist ihnen aber nach dem wahren Sprichwort ergangen, der Hund kehrt wieder um zu seinem eigenen Gespei und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Und was sagt uns das, dieses Ende des Kapitels über das Wesen der Irrlehrer? Nun, sie haben gesagt, Jesus ist mein Gebieter. Sie haben gesagt, wir haben Jesus als unseren Herrn und Retter erkannt. Sie haben gesagt, wir haben den Weg der Gerechtigkeit erkannt. Aber sie sind wieder abgekehrt davon. Und jetzt gebraucht Petrus ein Sprichwort und sagt, das ist wahr in Bezug auf sie. Und wir hatten heute hier einen Hund. Wir freuen uns alle, wenn wir einen Hund sehen und denken, oh ja, ein süßes Tier. Für die Juden war das ein unreines Tier. Genauso wie eine Sau. Sie haben nicht an Schinken und an Barbecue gedacht, sondern sie haben gedacht, boah, unreines Tier, damit wollen wir nichts zu tun haben. Nun, was sagt es aus, dass ein Hund zurückkehrt zu seinem Gespei und eine Sau, ein Schwein, das gewaschen wurde, sich wieder im Kot wälzt? Nun, ein Hund, er isst irgendwas Unreines, irgendwas und spuckt es aus und er geht vielleicht mal eine Weile von seinem Gespei weg, von dem, was er erbrochen hat, aber irgendwann kommt er wieder und findet es ganz interessant, was er dahin gespuckt hat und leckt es wieder auf. Sein Wesen hat sich überhaupt nicht verändert. Ein Schwein, das gereinigt wurde, das gewaschen wurde, bleibt immer noch ein Schwein. Und sobald es das nächste Schlammfitze, die nächste Kot-Suhl-Möglichkeit hat, dann wälzt es sich wieder da drin. Nichts hat sich geändert an ihrer Natur. Und das ist genau das, was Petrus hier beschreibt von den Irrlehrern. Sie geben ein Bekenntnis, dass sie Christus erkannt haben, aber mit ihrem Leben zeigen sie, beweisen sie, da war keine göttliche Kraft in ihrem Leben wirksam und hat sie verändert. Und das zeigt, dass sie nie wirklich Christus erkannt haben. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen.